Guten Morgen von mir auch. Mich bewegt seit einiger Zeit ein Thema, unter anderem deswegen, ich habe so ein bisschen den Eindruck heute in dieser Welt, auf dieser Erde, dass das, was wir als Wissenschaft bezeichnen, manchmal religiöse Züge kriegt. Also den Anschein hat es manchmal. Wissenschaft ist ja im Grunde genommen, so war es früher mal, dass man sucht Wissen und dabei bleibt es auch. Wissenschaft ist die Suche nach Wissen. Manchmal haben wir Menschen Erkenntnisse, die können wir manchmal festmachen. Ja, wenn ein Archäologe irgendwas findet und was datieren kann, dann hat er auch was in der Hand. Dann kann man auch eine Aussage treffen. In manchen Dingen oft haben wir einfach nur Thesen. Aber manchmal scheint es in Corona-Zeiten, als wären die Thesen Tatsache. Und in geistlichen oder theologischen Dingen, in Fragen des Glaubens, haben wir genau das Umgekehrte. Da gehen wir manchmal so mit Thesen um und ja, die kann man vielleicht begründen und der andere hat dann vielleicht dann doch eine andere, aber das ist dann halt so. Was heißt eigentlich Glauben? Was meint Gott, wenn er uns in der Bibel sagt, dass wir glauben sollen? Wir haben das heute gehört. Wenn man gerettet werden will, dann muss man an Jesus Christus glauben. Was bedeutet Glauben eigentlich? Im Deutschen heißt Glauben erstmal ganz einfach nur etwas für wahr halten. Das meint das deutsche Wort Glauben. Aber in der Bibel hat es eine viel tiefere Bedeutung. Ich habe mir einfach mal die Mühe gemacht, war etwas mühselig, in dem altgriechischen Wörterbuch nachzuschlagen, was dieses Wort, das da im Griechischen dann immer verwendet wird, was da eigentlich steht. Und das, ich habe mal ein paar Dinge einfach rausgeschrieben daraus, wie es übersetzt werden müsste oder welche Dinge es beinhaltet. Das wäre Vertrauen, Glauben, Überzeugung, Treue, Zuverlässigkeit, Redlichkeit. Da merken wir schon die Substanz dieses Wortes, das die Bibel benutzt mit in der deutschen Sprache mit Glauben. Das ist viel mehr als etwas für Wahrhalten. An einer Stelle sagt der Herr Jesus im Johannes 7, wer an mich glaubt, wie es die Schrift sagt, aus dessen Leib werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Also mit anderen Worten, das, was wir eben hatten, wird errettet werden. Es geht natürlich da noch weiter, auch in der Bedeutung, aber wer glaubt, wie es die Schrift sagt? Und wie sagt sie das? Und dafür möchte ich einen Abschnitt lesen, um den es heute gehen soll, aus Hebräer 11, das berüchtigte Kapitel über die sogenannten Glaubenshelden. Und da möchte ich die ersten 7 Verse lesen. Hebräer Kapitel 11, die ersten 7 Verse. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Durch diesen haben die Alten ein gutes Zeugnis erhalten. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, so dass die Dinge, die man sieht, nicht aus Sichtbarem entstanden sind. Durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kain. Durch ihn erhielt er das Zeugnis, dass er gerecht sei, indem Gott über seine Gaben Zeugnis ablegte. Und durch ihn redet er noch, obwohl er gestorben ist. Durch Glauben wurde Henoch entrückt, so dass er den Tod nicht sah und er wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor seiner Entrückung wurde ihm das Zeugnis gegeben, dass er Gott wohlgefallen hatte. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Durch Glauben baute Noah, als er eine göttliche Weissagung empfangen hatte, über die Dinge, die man noch nicht sah, von Gottes Furcht bewegt, eine Arche zur Rettung seines Hauses. Durch ihn verurteilte er die Welt und wurde ein Erbe der Gerechtigkeit aufgrund des Glaubens. Hier ist ja, ich sag's mal so, eine etwas besondere Bibelstelle, denn hier haben wir etwas im ersten Vers, wir haben hier eine Definition für einen Begriff. Das haben wir nicht ständig in der Bibel, aber hier beschreibt die Bibel einmal ganz genau, was mit Glauben auch gemeint ist, wie das zu verstehen sein soll. Nämlich, es ist eine feste Zuversicht, andere übersetzen es auch mit einer Verwirklichung dessen, was man hofft. Es gibt so einen Bibelvers im Philipper, da schreibt der Paulus, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Ich habe mir das mal sagen lassen von einem, der auch Bibelübersetzer ist, das Wort käme aus der Landwirtschaft und würde so viel bedeuten wie kultivieren. Und kultivieren heißt so viel wie, dass man sorgsam ist, dass man etwas in besonderem Maße pflegt. In der Jugend, in der ich mal war, früher, als ich noch Jugendlicher war, da hatten wir mal Besuch von einem alten Bruder. Der war früher mal, da war ich noch Kind, in der Gemeinde, wo ich aufgewachsen bin, der Älteste. Und dann haben die Verantwortlichen in der Jugend mal gemeint, wir laden den mal ein, mal gucken, was der uns sagen wird, so in seinem Alter. Der hat ja schon viel gesehen und viel erlebt im Reich Gottes, viel Erfahrung. Was sagt der denn den jungen Leuten? Und jedes Mal, wenn der eingeladen wurde, und ich habe den so 2-3 Mal gehört, meine ich, hat er immer dasselbe gesagt. Er hat uns immer von sogenannten 3 Gs erzählt. Es gibt ein Lied, da geht es um 5G, er hat das ein bisschen runtergebrochen. Es gibt 3 Gs. Das erste war immer Gottes Wort, dass man es liest, dass man sich darin irgendwann auch zu Hause findet wieder. Und zweites das Gebet und das drittes Gemeinschaft mit anderen Gläubigen, die auch glauben. So kann ich mein Glaubensleben lebendig machen. So lebt es. Dann steht, übersetzen vielleicht auch andere, dass es ein Beharren ist auf das, was man hofft. Ein Beharren heißt, ich bleibe unbedingt darauf stehen, was ich glaube. Ich halte fest an meiner Meinung, auch wenn andere etwas anderes denken. Ich halte daran fest. Wenn sie vielleicht auch scheinbar so tolle Argumente haben, die dagegen sprechen würden, ich halte daran fest. Ich lasse es nicht los. Dann steht hier noch in diesem Vers eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Das ist vielleicht der Gipfel in dieser Definition. Was die Bibel überhaupt voraussetzt, wenn es wirklich an die Substanz von Glauben geht. Denn Glauben nicht nur im Sinn von Wahrhalten, wir können die Auferstehung, die leibhaftige Auferstehung Jesu Christi nicht untersuchen. Dafür müsste er ja hier sein, aber ist er gen Himmel gefahren. Wir haben keine Zeitmaschine, um herauszufinden, ob jetzt die Annahme der Wissenschaft richtig ist, dass die Erde von selbst entstanden ist, aus irgendwelchen Substanzen vor. Ich glaube, mein letzter Stand war mal, dass man von 4,8 Milliarden Jahren oder so ausgeht. Oder ob es die Schöpfung war, dass Gott gesagt hat, es werde Licht und dann wurde es Licht und so weiter. Dass er die Welt in 6 Tagen, 24 Stunden erschaffen hat. Das kann ich nicht wissenschaftlich untersuchen. Bräuchte ich mindestens eine Zeitmaschine für, haben wir aber nicht. Aber die Bibel sagt hier uns, es ist eine Überzeugung von Tatsachen, also ich nehme sie an als Tatsache im Sinne von, ich vertraue darauf sogar. Ich verlasse mich drauf. Ich halte den Gott, der uns die Bibel gegeben hat, für so zuverlässig, dass ich darauf vertraue, dass das stimmt. Vielleicht könnte man zusammenfassend sagen, dass Glauben heißt, dass ich mich Gott so anvertraue, also in letzter Konsequenz ihm anvertraue, als an den Gott, auf den man sich verlassen kann, der zuverlässig ist und sich in absoluter Redlichkeit um meine Bedürfnisse kümmern wird, vor allem um die Ewigkeit. Darum wird er sich kümmern. Ich möchte einmal einen Vers lesen, der hier nicht steht, aus dem Korinther, aus dem 1. Korinther 4, Vers 6. Vielleicht habe ich den schon mal gelesen, den wird man von mir vielleicht öfter hören, aber ich halte ihn für so wichtig, dass man auch in diesem Zusammenhang das einmal lesen sollte. 1. Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 6. Da bezieht sich Paulus auf etwas, was er davor gesagt hat über das Haushaltersein, über das Verwaltersein der Geheimnisse Gottes, wie man das verteilt. Und dann sagt er in Vers 6, das aber, meine Brüder, habe ich auf mich und Apollos bezogen, um euretwillen, damit ihr an uns lernt, in eurem Denken nicht über das hinauszugehen, was geschrieben steht, damit ihr euch nicht für den einen auf Kosten des anderen aufbläht. Vielleicht nochmal dieser Gedanke zurück an Wissenschaft. Und vielleicht nicht mal im seriösen Sinn, aber dieses, was halte ich denn oder auf was vertraue ich eigentlich? Und die Bibel setzt eine Grenze, das, was geschrieben steht. Und da gehen wir nicht drüber hinaus. Zu unserem Glauben an Jesus Christus gehört nur das, was geschrieben steht. Und das, was nicht geschrieben steht, gehört da auch nicht dazu. Das ist die Abgrenzung dafür. Ich finde es immer interessant, warum wir Leute für wichtige Leute halten oder warum wir sie für Vorbilder halten. Und hier steht ja auch was dazu, nämlich in Vers 2, durch diesen haben die Alten ein gutes Zeugnis erhalten. Wenn wir ein bisschen weiter blättern würden in diesem Brief, dann würden wir dahin kommen, dass der Hebräerbriefschreiber uns sagt, dass wir uns den Ältesten unterordnen sollen, aber nicht irgendwelchen Ältesten, sondern bei denen, den unterordnen sollen wir uns allen, aber welchen Glauben wir nachahmen sollen, da haben wir es wieder, den Glauben, den biblischen Glauben nachmachen sollen, das sind nämlich die, bei denen wir das Ende uns angucken können. Das heißt, die schon gestorben sind. Das sind die Leute, wenn wir am Ende, wenn jemand sein Leben gelebt hat, wenn er schon verstorben ist und er konnte in Christus im Vertrauen sterben und musste keine Angst haben, dann haben wir da einen Hinweis, dass in diesem Leben viel steckt, was wir nachahmen können, dass es jemand ist, der wert ist, als Vorbild zu gelten. Und wodurch sind sie qualifiziert, Vorbilder zu sein? Durch den Glauben. Dadurch kann man diese Qualifikation bekommen. Dieses Vertrauen auf Gott, dass er sich um mich kümmert. Auch in der Frage der Errettung. Das ist das Wichtigste. Und dann als nächstes schreibt er hier munter weiter, dass wir nur durch den Glauben überhaupt begreifen können, dass Gott der Schöpfer von Himmel und Erde ist. Es geht ja eigentlich noch viel weiter. Ich weiß nicht, wie es in euren Bibelübersetzungen steht. Ihr habt bei mir, ich habe es ja vorgelesen, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind. Also es ist ja noch viel mehr, auch was wir gar nicht fassen können und wo wir auch gar nichts drüber wissen. Aber wir wissen, dass es mehr als nur unsere Welt gibt, es noch eine unsichtbare Welt gibt, da haben wir nur wenig Einblick in der Schrift, das soll jetzt gar nicht Thema sein, aber durch den Glauben können wir erfassen, dass Gott der Schöpfer von allem ist und dass das nicht sich aus irgendwas von Substanzen entwickelt hat, sondern dass Gott es geschaffen hat aus dem Nichts, da war nichts und er hat gesagt, ich will das jetzt haben und dann war es da. Das können wir durch den Glauben verstehen und begreifen. Und als nächstes führt der Schreiber hier dann das erste Vorbild von den Alten an. Den ersten Glaubensheld sozusagen. Das ist Abel. Zweite Generation der Menschen laut Bibel. Da haben wir schon jemanden, der Gott so vertraut hat. Und ich glaube, das ist nicht nur ein Versehen, dass er wegen einem Opfer hier drin steht. Denn damit legt der Schreiber hier gleich fest, worum es eigentlich geht. Wenn wir das nachlesen würden im 1. Mose 4, glaube ich, ist das, ja? Ja, im 1. Mose 4 kann man das nachlesen. Was für ein Opfer hat Abel gebracht? Er hat eines von den Erstlingen seiner Schafe genommen und hat es verbrannt. Hat es wahrscheinlich vorher geschlachtet und hat es verbrannt. Und dann steht da sogar noch ein Detail drin, sogar mit dem Fett. Wenn man weiterblättern würde in den Büchern Mose, dann würde man feststellen, genauso will Gott, dass geopfert oder wollte Gott, dass geopfert wurde. Und das wollte er nicht nur so, weil es nett ist oder weil es schön ausriecht oder weil es vielleicht schön riecht, wenn man Leichenteile verbrennt oder Kadaver von Tieren, sondern weil ein ganz bestimmtes Ziel hatte. Diese Dinge sollten zeigen, dass der Mensch jemanden braucht, der für ihn stirbt. Und zwar jemanden, der so wertvoll ist, dass es für alle reicht. Und das ist nur einer, das ist der Sohn Gottes, Jesus Christus. Und ich setze mal einfach voraus, dass der Abel das wusste, dass er jemanden braucht, der stellvertretend für ihn stirbt. Und deswegen hat er ein Opfer gebracht, hat er ein lebendes Tier als Stellvertreter, als ich weiß nicht, inwiefern er das alles erfassen konnte damals. Er hat ja keine Bibel gehabt, wie wir heute. Ja, mit Altem und Neuen Testament, wo das alles nochmal erklärt wird sogar. Aber er hat wahrscheinlich gewusst, er braucht dieses Opfer. Und es geht um jemanden, der ihn rettet. Und wer uns rettet, ist klar, das ist der Herr Jesus Christus, der Sohn Gottes, der rettet uns. Und im Vertrauen darauf hat er dieses Opfer gebracht. Deswegen war das Opfer besser als das von Kain. Deswegen konnte er überhaupt glauben, das setzt er den Glauben dann voraus, dass er an etwas glaubt. Und durch diesen redet er noch, obwohl er schon gestorben ist. Das hat so viel Gewicht, dieses vielleicht Unbedeutende für uns. Für seinen Bruder war es nicht unbedeutend, der hat ein Problem mit gehabt und hat ihn dann umgebracht. Aber durch diesen Abel redet Gott zu uns. Und dann steht im Kapitel weiter, wenn ihr es aufschlagen wollt, 12, genau. 12, Vers 24. Es geht mitten im Satz los. Ihr könnt das nachprüfen. Ihr habt ja Bibeln zu Hause. Ihr könnt das im Zusammenhang lesen. Da steht im Hebräer 12, Vers 24. Und Jesus, dem Mittler des neuen Bundes und zu dem Blut der Besprengung, das besser redet als das Blut Abels. Hier haben wir den, der ist der Bessere, der ist das echte Opfer. Der hat sich selbst als Opfer dargebracht, für uns. Und darum dreht sich unser Glaube, um ihn, der uns gerettet hat. Und dann hat er hier noch einen Glaubenshelden, und von dem wissen wir eigentlich noch weniger als von Abel, da haben wir nicht mal eine Geschichte zu. Der steht einfach in irgendeinem Register im 1. Mose 5, glaube ich, ist das. Das ist der Henoch. Von dem wissen wir nicht viel. Von dem wissen wir nur, wie steht das hier zum Beispiel, er sah den Tod nicht, weil Gott ihn entrückt hatte, denn vor seiner Entrückung wurde ihm das Zeugnis gegeben, dass er Gott wohlgefallen hatte. Er hat so gelebt, dass es Gott gefallen hat. Ihm war nicht wichtig, ob es Menschen gefällt, ob es meine Mitmenschen toll finden, wie ich lebe. Ob das gerade die Meinung ist, die Menschen in dieser Zeit haben, die jetzt in ist, die man verfolgt. Und ich weiß nicht, ob euch das ausfällt. Der Mensch ist ja immer der Meinung, die vorher waren, die waren alle nicht ganz klar. Die haben schlechte Meinung gehabt, schlechte Menschenbilder und ganz schlecht gelebt. Wir haben es heute begriffen. Aber das werden die in 100 Jahren, würden die dasselbe über uns denken, wenn die Erde noch so lange dreht. Die würden dann über uns sagen, ja, die damals 2021, so rückständig. Und genau das interessiert, hat den Henoch nicht interessiert. Er wollte Gott gefallen. Er wollte ihm gefallen, auf den er sein Vertrauen gesetzt hat. Den wollte er gefallen. Und dann steht hier, das wurde ihm ein Zeugnis gegeben, das war bekannt. Dass er Gott wohlgefallen hatte. Darf ich mal eine Frage stellen, wie kann man Gott wohlgefallen? Das gemeine Prediger darf eigentlich keine Fragen stellen, wenn man so im Zuhören ist. Ich sage es einfach, wenn man glaubt, wenn man ihm vertraut, wenn man sein Vertrauen auf Opfer Jesu Christi setzt, dann gefällt man Gott. Denn wenn man Gott so vertraut, sich ihm anvertraut, sagt vielleicht einer, ja, das geht ja nicht, dann kann man nicht genauso weiterleben wie vorher. Man muss an seinem Leben was ändern. Das, was wir ändern müssen, ist, dass wir uns ihm anbefehlen müssen, ihm anvertrauen müssen. Dann ändert sich auch das Leben. Und dann gefällt es Gott. Dann sind wir befreit. Dann sind wir befreit von Sünde und Tod. Und so werden sich dann auch unsere Werke im Alltag auswirken. Wir müssen die nicht produzieren und aus unserer Kraft heraus machen. Wir müssen ihm vertrauen und unseren Glauben, dieses Vertrauen am Leben erhalten, indem wir uns mit seinem Wort beschäftigen, indem wir im Gebet stehen und indem wir uns auch mit anderen Menschen treffen, die auch glauben. Also hier Gemeinde, Gottesdienst, am Sonntagmorgen zum Beispiel oder später am Kaffee oder wir können es auch sonst unter der Woche treffen, wenn wir Zeit haben. Dass wir das am Leben erhalten. Und dann können auch wir so ein Zeugnis bekommen. Der Henoch war jemand, ich finde das unglaublich. Der Henoch hatte kein Altes Testament, der hatte kein Neues Testament, der hatte auch keinen Heiligen Geist der Sohnschaft, der in uns Wohnung gemacht hat und ruft, aber lieber Vater. Das hatte der alles gar nicht. Und der hat von Gott so ein Zeugnis bekommen. Jetzt sind wir mal ehrlich, für 5 Minuten gucken wir mal unser Leben. Wir Menschen in der westlichen Welt 2021, zugepackt mit elektronischen Medien und mit Arbeit und alles versorgt. Ich weiß nicht, welchen Zustand Henoch gelebt hat, aber sicher nicht in genau diesem wie wir. Aber vielleicht sind diese irdischen Dinge, die uns so sehr beschäftigen, die wir alle benutzen sollen. Der Paulus schreibt es ja, es ist alles gegeben, damit man es benutzen soll. Aber genau da hört dann auch die Sinnhaftigkeit der Gegenstände, die wir nutzen dürfen in unserem Leben auf. Aber wie fern hat uns das Zeug dieser Welt heute im Griff? Das ist die Frage für uns. Das ist die Frage des Anvertrauens. Kann ich mich Gott so anvertrauen, dass mir das andere nur noch zum Gebrauchen wert ist? Natürlich sollen wir dankbar sein, wenn wir ein Auto haben. Wir durften heute mit Auto hierher kommen. Ein Ablösen dauert sonst zu Fuß, ich weiß nicht, 3 Stunden. Das wäre ein bisschen lange mit 2 kleinen Kindern. Es ist gut, dass wir sowas haben und wollen dankbar sein. Aber wir wollen uns unser Leben, unser ganzes Leben Gott so anvertrauen, dass uns das nicht beschäftigt. Und dann nochmal Vers 6. Es ist unmöglich, Gott wohl zu gefallen. Ohne Glauben, ohne diesen Glauben, der sich Gott in letzter Konsequenz anvertraut. Und dann steht hier ja, was man überhaupt glauben muss, worauf man sein Vertrauen setzt, dass Gott ist. Wenn man nicht glaubt, dass es Gott gibt, wenn man das nicht anerkennen will, dann hilft nichts. Dem brauchst du auch nicht von Jesus erzählen. Warum denn? Es gibt doch keinen Gott und dann gibt es auch kein Problem mit der Sünde. Und dann steht hier noch weiter, also glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Was sagt der Jesus einmal? Zum Beispiel in Lukas 11 sagt er das einmal. Suchet, so werdet ihr finden. Es gibt sogar als Verheißung, wenn du ernstlich Gott suchst. Ich habe mal früher so einen Ausdruck, das weiß ich aus, habe ich mal von einem etwas älteren Bruder gehört in den 70ern. Wenn wirklich jemand, also einer, der nicht gläubig war, und er wollte Christ werden, er wollte gerettet werden, dann hat man ihn genannt einen Gottsucher, der wirklich von Herzen Gott gesucht hat, dem das alles andere dann egal war. Und so interessant, erst will man gerettet werden, man bekehrt sich und dann sucht man Gott nicht mehr so fleißig wie vorher. Da ist ja schon alles passiert. Aber genau das brauchen wir immer noch. Er ist das Ziel, das wir suchen. Nicht eine Selbstverwirklichung oder vielleicht auch Hauptsache, ich bin gerettet, aber eigentlich ist er mir egal. Und dann haben wir es ja eben schon mal gehört, wie wird man gerettet, indem man glaubt. Jetzt haben wir Erklärung hier, was diesen Glauben ausmacht, wie das biblisch verstanden werden sollte. Und da möchte ich vor etwas warnen. Wenn wir den Ungläubigen einfach nur sagen, er soll glauben, dann wird das nichts. Der Jesus sagt selber, tut Buße und glaubt. Denn bevor ich nicht glauben kann, dass Gott ist und dass Gott Recht hat, bevor ich ihm Recht gebe, kann ich nicht auf das Opfer Jesu mein Vertrauen setzen. Es gibt diese eine Stelle im Johannesevangelium, wo der Jesus was sagt, er hält eine Predigt und dann steht da, und das Volk und die Zöllner, also sogar die Zöllner, taten Buße, indem sie Gott Recht gaben. Nicht ich habe Recht, Gott, du hast Recht, denn du bist Wirklichkeit, du existierst. Ich weiß gar nicht, ob man bei Gott von Existenz reden kann. Der ist immer da gewesen, das können wir gar nicht in Worte fassen. Vor Ewigkeiten der Ewigkeiten ist Gott auch, müssten wir sagen, nicht wahr Gott. Für Gott gibt es kein Gewesensein und Seinwerden, der ist immer, das können wir gar nicht fassen. Aber ihn anerkennen und dass er Recht hat mit seinem Urteil über mein Leben. Nicht der Zeitgeist hat Recht über mein Leben und der legt fest, was moralisch sauber ist und was nicht. Sondern Gott legt das fest. Und das muss man anerkennen und dann kann man glauben, dann kann man sein Vertrauen, erst dann gibt es überhaupt Sinn, das Vertrauen auf das Opfer Jesu zu retten, das mich rettet von Sünde und von Tod. Hier im Kapitel 11 sehen wir oft, dass es Glaubenshelden gibt, die Dinge gemacht haben, die würden wir normalerweise nie tun. Wir haben das ja im Vers 1 gelesen, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Und hier haben wir als nächstes Noah. Durch Glauben baute Noah, als er eine göttliche Weisung empfangen hatte über die Dinge, die man noch nicht sah, von Gottes Furcht bewegt, eine Arche zur Rettung seines Hauses. Er baut eine Arche wahrscheinlich da, ich weiß nicht, ob die damals Seefahrt betrieben haben, ob da überhaupt Wasser war, wo Noah war. Vielleicht haben die Leute ihn gefragt, warum baust du hier eigentlich eine Arche? Ist doch kein See. Und für den See, den wir vielleicht haben, brauchst du gar keine riesige Arche. Was hast du eigentlich vor? Aber Noah hat Gott vertraut. Wenn er sagt, ich muss eine Arche bauen, die muss so groß sein und die muss so bearbeitet sein, dann tue ich das. Wenn Gott eine Flut ankündigt, die ganze Erde bedecken wird, ich glaube, dass der es macht. Denn Gott ist zuverlässig, dem kann ich vertrauen. Der erzählt nicht irgendeinen Unsinn. Wenn der was ankündigt, dann tut er das auch. Und dann steht er es hier ja auch, von Gottes Furcht bewegt. Und das ist ja, das müssen wir nicht sagen, das ist das, was in unserer Zeit fehlt. Der Mensch fürchtet sich doch nicht vor Gott, wieso? Und wenn es einen Gott gibt, dann ist doch lieber Gott, vor dem müssen wir doch keine Angst haben. Nee, vor dem sollten wir uns fürchten. Nicht irrationale Angst haben, aber eine Furcht, denn vor dem sollte man sich fürchten. Denn der Herr Jesus sagt, fürchtet euch vor dem, der die Seele in der Hölle verderben kann. Und das ist Gott. Der hat, und das würde er auch zu Recht tun. Wenn er jemanden in die Hölle schickt, dann ist das auch zu Recht. Und der kann das tun. Vor dem sollten wir uns fürchten. Auch wir Gläubigen, die längst wiedergeboren sind, und Furcht vor Gott oder vor dieser Ehrfurcht bewegt. Sagen wir es mal so, Furcht hört sich ja wirklich nach Angst haben an, aber diese Ehrfurcht, diesen Gott sehen, nicht nur, das ist ja so ein Problem in der Christenheit heute in der freikirchlichen Welt, dass ein Gottesdienst eher mehr Wohnzimmerstimmung hat als andächtige Stimmung. Aber wir treten hier als Gemeinde, als Gemeinschaft, als Gemeinschaft der Heiligen, die gewaschen ist mit Jesu Blut, vor unseren Gott. Und auch wenn wir von Jesus sprechen, von unserem Herrn, einfach nur, ich sag's mal so salopp, mit dem Vornamen ihn bezeichnen, aber er ist unser Herr, der allmächtig ist und der auch über uns Gericht üben kann und es vielleicht auch gerade tut. Vor dem sollten wir uns fürchten. Diese Ehrfurcht, diese Ehrerbietung haben. Er ist der große Gott, der für uns Mensch geworden ist, der es gar nicht nötig hatte, auf diese Erde zu kommen und für uns am Kreuz die Schuld bezahlt hat, gestorben ist und den Tod besiegt hat, der leibhaftig auch verstanden ist. Das ist vielleicht eine Haltung, die wir ganz leicht vergessen. Denn auch Respekt ist ja auch was in unserer Welt immer mehr schwindet. Und vor Gott sollten wir nicht nur Respekt haben, sondern diese Ehrfurcht, die auch Noah bewegt hat, die Arche zu bauen, Gott gehorsam zu sein. Das ist interessant, kann man mal, wenn man Zeit findet, das mal untersuchen. Ich sage das jetzt einfach mal so. Wenn Paulus den Römerbrief anfängt, dann sagt er relativ zu Anfang, dass er ein Ziel hat bei den Römern. Und sein Ziel ist es, Glaubensgehorsam zu bewirken. Und am Schluss, am Ende vom Brief, wenn es zum Ende geht, sagt er das nochmal, dann schließt er den Bogen. Und das ist das, was uns, glaube ich, fehlt, dass wir Gott so vertrauen, dass wir auf ihn hören, was er sagt. Dass das im Leben passiert. Ich denke, ich muss nicht mal so ins Detail irgendwie praktisch werden. Wir wissen, wo es hapert bei uns. Wo wir Gott nicht vertrauen, wo wir sagen, nee, da wäre ich es lieber nicht gehorsam, weil anders ist es doch leichter. Ich weiß nicht, wo dein Problem ist, aber du wirst wissen, ich muss das ja auch nicht wissen. Das ist eine Sache zwischen dir und dem Herrn, zwischen mir und dem Herrn. Aber das ist wichtig, dass wir das wieder lernen, dass wir Gott so vertrauen, wie es die Schrift sagt, als dem, der absolut zuverlässig ist und vertrauenswürdig ist, der unsere Seele rettet vor dem ewigen Verderben und der uns auch durch diese Zeit bringt. Wenn Gott einen Befehl gibt, ich weiß, das ist ein Ältester der Gemeinde, wo wir herkommen, wo wir jetzt vorher Mitglieder waren, der sagte immer, wenn du Eltern hast, die sich vielleicht furchtbar benehmen, die schlimm sind, gilt für dich auch das Gebot vom Ehren, dass man die Eltern ehrt? Ja, das gilt auch für dich und Gott übernimmt die Verantwortung dafür. Auch wenn es total unsinnig ist, wie bei Noah vielleicht, der eine Arche bauen sollte für eine Sinnflut und sowas gab es nicht. Das gab es ja bis heute nicht mal mehr. Wir können sowas gar nicht vorstellen. Und er hat es trotzdem gemacht. Wenn wir eine Anweisung haben von Gott, die wir tun sollen, und bleiben wir mal einfach nur bei denen, die schon geschrieben stehen, ja, keine Spezialaufträge, ob jemand in eine Mission gehen soll oder sowas, oder eine Gemeinde einen bestimmten Dienst tun soll. Einfach nur mal die Dinge nehmen, die geschrieben sind. Wenn uns die unsinnig oder ungerecht vorkommen, Gott übernimmt die Verantwortung dafür. Ihm können wir vertrauen. Vielleicht kann man abschließend sagen, vielleicht nochmal an Abel zu erinnern, der richtige Glaube ist, der biblische Glaube ist, das Vertrauen auf das Opfertier Jesus Christus, der nicht nur Opfertier ist, der auch Gott selbst ist und so weiter, aber dass wir uns ihm anvertrauen. Denn mehr Beweis brauchen wir nicht. Wenn jemand sein Leben für uns gibt, wo es wirklich gefährlich ist, also wo es um ewiges Verderben in der Hölle geht, jemand gibt sein Leben für uns und bezahlt für uns und besiegt den Tod. Ich glaube, der ist qualifiziert, dass wir ihm vertrauen können, dass wir uns ihm so anvertrauen können in letzter Konsequenz. Auch heute.